NDR Info. Echo des Tages.
Ist das spannend? Das gibt es überhaupt nicht, wie dieses Spiel hin und her geht. Aber alle Trümpfe, alle Vorteile nun in den Händen von Sabine Lisicki, die jetzt ihren zweiten Matchball hat. Aufschlag kommt, auf die Vorhand gespielt von Radwanska. Jetzt könnte sie attackieren und nach vorne kommen in die offene Rückhandseite. Und sie gewinnt und sie zieht in das Wimbledon-Finale ein. Sieg für Sabine Lisicki, Game, Set und Match. Ein unglaubliches Spiel gewinnt sie mit 9:7 im dritten Durchgang gegen Agnieszka Radwanska.
Sabine Lisicki hat es also geschafft. Sie steht als erste Deutsche nach Steffi Graf im Wimbledon-Endspiel. Alle Details zum dramatischen Halbfinale von Lisicki gegen die Polin Radwanska am Ende der Sendung. Die weiteren Schwerpunkte im Echo des Tages. Unsicherheit in Ägypten. Wir berichten und kommentieren die Ereignisse am Tag nach der Absetzung von Präsident Morsi. Umstrittene Schnüffelei. Merkel und Obama versprechen Aufklärung in der Abhöraffäre. Das EU-Parlament protestiert in einer Resolution. Unverändert, die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins auf Rekordtiefstand. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Der Übergangsstaatschef wurde vereidigt, aber völlig unklar bleibt, wer die neue Regierung in Ägypten bilden soll. Am Tag nach dem Sturz von Präsident Morsi durch das Militär bleiben viele Fragen. Morsi wird im Verteidigungsministerium festgehalten. Wie lange noch ist unklar. Sicherheitskräfte gehen gegen führende Muslimbrüder vor. Frank Ludwig fasst die Ereignisse von heute zusammen.
Nach den dramatischen Ereignissen gestern versuchten die allermeisten Ägypter heute erst einmal wieder Luft zu holen und zu sich zu finden. Nichts erinnert mehr im Straßenbild an die Jubelfeiern, die bis spät in die Nacht anhielten. Die Flugakrobaten der ägyptischen Luftwaffe, die um die Mittagsstunde die Nationalfarben in den Sommerhimmel über Kairo malten, erhielten kaum mehr als freundlichen Beifall. Auch das Lager des gestürzten Präsidenten selbst muss wohl erst einmal verarbeiten, was da geschehen ist. Die Armeespitze um Verteidigungsminister Assisi allerdings, sie drückt aufs Tempo. Schon am späten Vormittag wurde das neue Interimsstaatsoberhaupt nach kurzer Zeremonie vereidigt. Er schwöre bei Gott, das Gesetz und die Verfassung zu achten und gerecht zu regieren, so Adli Mansour, ein 67 Jahre alter Karrierejurist, der erst seit Monatsanfang dem obersten Verfassungsgericht des Landes vorstand und der für die allermeisten Ägypter ein unbeschriebenes Blatt sein dürfte. Wie lange Mansour in dem neuen Amt bleiben wird, dass er wohl eher den Zufällen der sich überschlagenden Abläufe der letzten Tage verdankt, das hängt auch davon ab, wie rasch er seine wichtigste Aufgabe im Amt erfüllen wird. Wir streben danach, möglichst schnell faire und saubere Parlaments- und Präsidentschaftswahlen durchzuführen, dem Weg in eine bessere, demokratischere und gerechtere Zukunft. Zwischen 9 und 12 Monaten soll die Übergangsphase maximal dauern. So sieht es der innenpolitische Fahrplan vor, auf den sich Militär und prominente Vertreter des öffentlichen Lebens gestern geeinigt hatten. Eher früher als später möchte man die wegen der schweren innenpolitischen Krise übernommene nationale Verantwortung wieder zurück in zivile Hände geben, wird die Armeeführung nicht müde zu betonen. Und die Armee könne durchaus viel schneller in die Kasernen zurückkehren, meint der Kairoer Politikwissenschaftler Ashraf Abdelhamid. Die Abänderung der Verfassung, die ja ein Hauptgrund für die Krise gewesen ist, das muss bei gutem Willen aller nicht länger als 3 bis 6 Monate dauern. Danach ist der Weg zu Wahlen frei. Die große Unbekannte derzeit im innenpolitischen Kalkül, das islamistische Lager, die Hausmacht des gestürzten Präsidenten. Das befindet sich derzeit in einer Art Schockzustand. Dazu kommt, dass Polizei und Armee seit gestern Jagd macht auf die führenden Köpfe der Muslimbrüderschaft. Deren Nummer 2 wurde bereits festgenommen, ebenso der Chef der Mursi-Partei. Insgesamt 300 Namen soll die Fahndungsliste umfassen, berichten Tageszeitungen heute. Prominente Vertreter der demokratischen Oppositionen warnen vor einer Hexenjagd. So etwa Hamdin Sabahi, einer der einflussreichsten Stimmen des Anti-Mursi-Bündnisses. Unser Aufruf zu Toleranz und nationaler Versöhnung soll ernst sein und soll alle Fraktionen einschließen, auch die Muslimbrüder, außer denen natürlich, die Gewalt in einer klaren Art und Weise angeregt haben.
Die Reaktionen auf die Entwicklung in Ägypten kamen heute prompt. Außenminister Westerwelle äußerte sich besorgt. In Athen sagte Westerwelle während seines dortigen Besuchprogramms, der Sturz von Mohamed Morsi sei ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in Ägypten. Das Land müsse nun zügig den Weg zurück zur verfassungsmäßigen Ordnung finden.
Wir rufen alle Beteiligten auf, auf Gewalt und Willkür zu verzichten. Wir werden die weiteren Entwicklungen in Ägypten genauestens beobachten und auch davon unsere eigenen politischen Entscheidungen und Konsequenzen abhängig machen. Eine Verhaftungswelle, politisch motivierte Verfolgung, das muss unbedingt vermieden werden. Es ist notwendig, dass Ägypten zurückfindet zur verfassungsmäßigen Ordnung und dass die Kontroversen gelöst werden durch Dialog und durch einen friedlichen Austausch.
Mit Sorge wird die Lage in Ägypten auch beim Nachbarn beobachtet, in Israel. Tim Aßmann aus Tel Aviv.
Offiziell äußert sich die israelische Regierung bisher nicht zum Machtwechsel in Ägypten. Israels Ministerpräsident Netanyahu habe seinem Kabinett jede Stellungnahme untersagt, zitieren Israels Medien Regierungskreise. Ganz offenbar fürchtet Netanyahu, dass Äußerungen aus Jerusalem von den Konfliktparteien in Ägypten als Einmischung verstanden und instrumentalisiert werden könnten. Zurückhaltung sei das Gebot der Stunde, sagte auch der Ägyptenkenner und ehemalige Verteidigungsminister Benjamin Ben-Eliezer im israelischen Rundfunk. Wir müssen am Rand bleiben und dürfen uns nicht einmischen. Diese Dinge geschehen innerhalb des Landes. Das Einzige, worauf wir achten müssen, sind die Entwicklungen auf der Sinai-Halbinsel, obwohl eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen uns und der ägyptischen Armee besteht. Israel muss vom Rand aus beobachten und sehen, wie sich alles entwickelt. Die Entmachtung des ägyptischen Präsidenten Morsi durch das Militär wird in Israel unterschiedlich bewertet. Die Generäle gelten als Garanten für Stabilität und die Einhaltung des 1979 geschlossenen Friedensvertrags zwischen beiden Ländern. Präsident Morsi und die ägyptischen Muslimbrüder werden dagegen mit Skepsis und eher als Risiko für gute Beziehungen gesehen. Viele Kommentatoren in Israel fürchten nun allerdings einen Bürgerkrieg in Ägypten. Ein neues Syrien drohe, schreibt zum Beispiel die Tageszeitung Maariv. Befürchtet wird außerdem eine instabile Sicherheitslage auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel, die islamistische Terroristen ausnutzen könnten, um Anschläge gegen Israel durchzuführen.
Ägypten am Tag nach der Entmachtung der gewählten Regierung. Unser Korrespondent Hans-Michael Ehl bewertet in seinem Kommentar die verpassten Chancen des entmachteten Präsidenten Morsi und seiner Muslimbruderschaft.
Sie haben es wieder getan, die Ägypter. Wieder haben sie einen Präsidenten aus dem Amt gejagt. Wie bei Hosni Mubarak haben auch bei Mohamed Morsi Menschenmassen den Druck dermaßen erhöht, dass das Militär den Schalter umgelegt hat. Und jeder, der jetzt im Land politische Verantwortung übernimmt, muss damit rechnen, dass die Generäle wieder das Licht ausknipsen. Für die Demokratie in Ägypten ist das ein herber Rückschlag, oder? Vor allem Morsis Unterstützer werden nicht mehr so leicht von den Vorteilen der Demokratie zu überzeugen sein. Was nützen demokratische Wahlen, wenn das Militär nach Belieben das Ergebnis dieser Wahlen ins Gegenteil verkehren kann? Es ist absehbar, dass seine Anhänger sich für den Putsch des Militärs, wie sie sagen, rächen werden, Radikalisierung nicht ausgeschlossen. Morsis Muslimbruderschaft hat nicht verstanden, dass Demokratie mit Kompromissen zu tun hat und mit Konsensbildung. Und dass ein Wahlsieg kein Freifahrtschein ist, um eine Gesellschaft nach der eigenen Ideologie umzumodeln. Seit Mubaraks Sturz ist auf dem Weg Ägyptens zur Demokratie aber auch so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Anderthalb Jahre Militärdiktatur, die schlimmer waren als 30 Jahre Mubarak. Ein Jahr Islamistenherrschaft, von der viele Oppositionelle sagen, es war nur Mubarak mit Islamistenbart. Und trotzdem gibt es Hoffnung. Beharrlichkeit und Mut der vielen jungen Menschen haben es wieder geschafft, die Massen zu mobilisieren. Sie haben einen Neustart erstritten, um die übergroßen Hoffnungen von 2011 wenigstens ansatzweise zu erfüllen. An zwei Dingen wird man jetzt ablesen können, ob es noch Hoffnung gibt für das Projekt Demokratie in Ägypten. Erstens am Umgang mit der Muslimbruderschaft. Das Abfackeln von Parteizentralen und die Festsetzung der Führungsriege lassen nichts Gutes erwarten. Die Einbindung der Islamisten in die weitere politische Zukunft aber ist ein Muss. Wer sie jetzt ausschließt, nimmt eine Radikalisierung in Kauf, die das Land auf Jahrzehnte in Terror, Chaos und Gewalt versinken lässt. Wird zweitens die Armee ihr Versprechen halten und sich nicht in den weiteren politischen Prozess einmischen? Spätestens bei der Erarbeitung der Verfassung wird sich zeigen, ob das Militär bereit ist, auf Vorrechte zu verzichten und sich in den erhofften Rechtsstaat einzugliedern und nicht länger ein Staat im Staat zu sein. Ja, die Amtsenthebung Morsis durch die Militärs ist ein Rückschlag für die institutionalisierte Demokratie in Ägypten. Aber bei aller berechtigten Kritik ist sie auch ein Erfolg der Basisdemokratie. Nach 2 verkorksten Jahren kann sie ein Neustart sein. Sollte auch der fehlschlagen, werden die Ägypter es wieder tun. Und dann hoffentlich ohne, dass die Armee am Schalter sitzt.
Hans-Michael Ehl kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Gestern Abend hat Angela Merkel mit Barack Obama telefoniert, wahrscheinlich über eine abhörsichere Leitung. Doch mit der Abhörsicherheit ist das ja so eine Sache, seit der ehemalige NSA-Mitarbeiter Snowden die angeblich massiven Spionagepraktiken der US-amerikanischen Dienste öffentlich machte. Trotz der Vorwürfe Richtung Washington, das Telefonat Merkel-Obama verlief anscheinend ohne größeren Streit. Was am Tag danach die Opposition in Berlin umso mehr erzürnte. Georg Schwarte berichtet.
Gestern Abend war's, da hatte Merkel zum Telefon gegriffen, denn auch die Kanzlerin hat derzeit in der NSA-Späh-Affäre offenbar mehr Fragen als Antworten.
Also ich bin dafür, dass wir erstmal die Faktenlage klären, denn bis jetzt sind wir ja auf Informationen angewiesen, deren Wahrheitsgehalt nicht in jedem Falle bisher überprüft werden konnte. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass Gespräche geführt werden.
Das soll jetzt auf bilateraler und EU-Ebene passieren. Deutschland schickt kommende Woche eine Delegation von Unterabteilungsleitern nach Washington. Obama, deutete Merkel heute an, habe jedenfalls verstanden, dass der Spionagevorwurf keine Kleinigkeit sei.
Der amerikanische Präsident, so mein Eindruck, hat die Dinge und auch die Sorgen und Bedenken sehr ernst genommen. Ich habe auch deutlich gemacht, dass das Ausspähen von Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union nicht dem entspricht, was uns als Freunde leiten sollte. Wir sind halt nicht mehr im Kalten Krieg.
Der Opposition reicht das alles ganz und gar nicht. Hohn und Spott über das Telefonat. Grünen-Fraktionschef Trittin wirft der Kanzlerin schlicht mangelnden Aufklärungswillen vor.
Hier sehen Sie die ganze Leidenschaft der Angela Merkel. Sie führt ein freundliches Telefonat mit Barack Obama, der dafür verantwortlich ist, dass die Amerikaner systematisch uns Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und wahrscheinlich auch unsere Unternehmen ausspioniert haben.
Snowden, der noch im Transitbereich des Moskauer Flughafens festsitze, solle, sagt Trittin, eine sichere Unterkunft in Deutschland gewährt werden. Dass jetzt auf EU-Ebene und auch bilateral Gespräche über Ausmaß und Art der Spionage geführt würden, reine Kosmetik, so der Grüne.
Als äußerstes Zeichen des Protestes entsendet Frau Merkel dann eine Delegation von Unterabteilungsleitern. Das zeigt, dass Frau Merkel das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und übrigens die Betriebsgeheimnisse deutscher Unternehmen offensichtlich egal ist.
SPD-Chef Gabriel bringt größere Geschütze in Stellung. Er fordert Ermittlungen der Bundesanwaltschaft wegen Spionageverdachts.
Wir lassen mal einfach die deutsche Rechtsordnung wirken. Und die bedeutet, jetzt schicken wir einfach mal einen Vertreter der deutschen Bundesanwaltschaft nach Moskau und lassen Herrn Snowden als Zeugen vernehmen. Und dann wissen wir, ob er wirklich Belege hat. Da können wir auch überlegen, ob wir ihn in ein Zeugenschutzprogramm nehmen, ja oder nein. Jetzt wollen wir einfach mal versuchen, den Sachverhalt zu klären.
FDP-Vizechef Lindner geht ebenfalls auf Distanz zum amerikanischen Partner, regte an, bis zur vollständigen Klärung der Vorwürfe den elektronischen Datenaustausch mit den Amerikanern zu stoppen. Die Kanzlerin hat das ganz offenbar nicht im Sinn. Im Gegenteil, nach ihrem Telefonat mit Obama ließ sie erklären, die für kommende Woche angesetzten Gespräche über ein Freihandelsabkommen zwischen EU und USA hätten höchste Priorität und sollten ungeachtet aller Vorwürfe aufgenommen werden. Das Straßburger EU-Parlament jedenfalls hat heute in einer Resolution den Stopp aller Überwachungsprogramme der Amerikaner verlangt und die USA aufgefordert, umgehend den Europäern sämtliche Informationen über das Informationsprogramm PRISM ohne Umschweife zur Verfügung zu stellen.
Noch wissen wir also nicht genau, welche europäischen Institutionen in welchem Umfang von den amerikanischen Geheimdiensten ausspioniert wurden. Oder werden. Das EU-Parlament forderte dennoch heute in einer Resolution, dass die Abhörpraxis sofort beendet werden solle. Außerdem formulierten die EU-Parlamentarier ihre Besorgnis über Spähprogramme, mit deren Hilfe die weltweite elektronische Kommunikation überwacht werden kann. Aus Straßburg berichtet Dirk Müller.
Besonders scharf ist sie nicht, diese Resolution. Von ernster Besorgnis über die Spähprogramme ist die Rede. Das Ausspionieren von EU-Vertretungen wird verurteilt und müsse sofort gestoppt werden. Eine Untersuchungskommission des Innenausschusses soll den Vorwürfen nachgehen. Die anstehenden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA sollten aber nicht ausgesetzt werden. Trotz der Krise im Verhältnis zu den USA, die auch der konservative Manfred Weber in der Debatte gestern einräumte.
Das Vertrauen ist erschüttert. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch sagen, dass wir trotzdem gemeinsame Interessen haben. Eines der großen Interessen Europas ist Wachstum, Arbeitsplätze, Jobs. Und deswegen glauben wir als EVP-Fraktion, dass man das Freihandelsabkommen trotzdem schließen sollte. Wir sollten Gespräche führen miteinander, um bei diesem Thema voranzukommen.
Nahezu alle Redner im Europaparlament wiesen aber auch darauf hin, wie wichtig es jetzt sei, sich endlich auf gemeinsame europäische Datenschutzstandards zu einigen. Ein Unterfangen, das seit Jahren im Gestrüpp der Ausschussarbeit und unterschiedlicher nationaler Interessen hängen bleibt. Nun betonen alle, es müsse klar sein, dass europäische Bürger strengen europäischen Regeln unterliegen und dies auch von den USA akzeptiert werde. Dass private und geschäftliche Daten so gut wie möglich geschützt werden. Erst dann, so verlangte es der Grüne Jan-Philipp Albrecht, könne man mit den USA weitere Verträge schließen.
First we need standards, then we cooperate.
Erst gemeinsame Standards, dann weitere Zusammenarbeit. Die Forderung, die Freihandelsgespräche erstmal zu blockieren, taucht in der Resolution des Europaparlaments aber nicht auf. Fast allen scheint klar, dass auch die EU großes Interesse an einer solchen Freihandelszone hat. Aufklärung soll es nun also geben, auch das fordern natürlich alle. Dabei will sich das Europaparlament nicht nur auf das verlassen, was hinter verschlossenen Türen auf Regierungsebene gesagt wird. Der Innenausschuss soll eine eigene Untersuchungskommission einsetzen. Wie weit man dort kommt, ist fraglich. Also sollte man doch gleich, so verlangte die liberale Sophie Intveld, gewichtige Zeugen laden.
Colleagues, I propose to you that we invite President Barack Obama to appear before this house.
Obama ins Europaparlament zitieren. Das wäre schließlich etwas. Doch für diesen Vorschlag gab es nur müdes Gelächter.
Dirk Müller berichtete aus Straßburg. Früher war es mal ein Zukunftsgipfel. Jetzt ist es nur noch ein Zukunftstreffen, um allzu große Erwartungen zu dämpfen. Die Kanzlerin mit den Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Gewerkschaften auf Schloss Meseberg. Es wurde über die Zukunft der Arbeit im Land debattiert, über das duale System, seine Vorteile und den Fachkräftemangel. Peter Mücke war dabei.
Die Herausforderung der Zukunft ist nach Ansicht der deutschen Wirtschaft der drohende Fachkräftemangel. Das machte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Schweizer schon vor Beginn des Treffens klar.
Wir müssen wissen, dass wir in Deutschland in 12 Jahren 6 Millionen weniger Fachkräfte haben werden. Wir werden hier sehr stark Veränderungen erleben. Wir brauchen weniger Schulabbrecher, wir brauchen weniger Studienabbrecher.
Eine weitere Forderung aus der Wirtschaft, mehr Zuwanderung aus dem Ausland. Hier waren die Gewerkschaften jedoch bislang skeptisch. Auch wenn DGB-Chef Sommer inzwischen etwas eingelenkt hat, hat der Gewerkschaftsboss eine andere Gruppe im Blick.
Die nämlich keine Ausbildung haben, das sind mehrere, die Schulabbrecher, diejenigen, die keine Chance hatten bislang. Und wo wir sagen wollen, dass wir denjenigen jetzt verstärkt die Möglichkeit einer zweiten Chance einräumen wollen, weil wir auch gerade angesichts der Fachkräfteentwicklung niemand zurücklassen wollen und niemand zurücklassen dürfen.
Immerhin, der Wunsch des Handwerks, beim Ausbildungspakt die Gewerkschaften mit ins Boot zu holen, lehnt Sommer inzwischen nicht mehr ab.
Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit. Ich glaube, es bringt niemand das, wenn die Gewerkschaften weiter abseits dieses Ausbildungspaktes stehen. Aber wir werden uns auch nicht bedingungslos sozusagen einem Diktat der Wirtschaft unterwerfen. Das werden Sie verstehen und deswegen werden wir jetzt mal die Gespräche aufnehmen. Nicht?
Im Vorfeld des Treffens hatten die Gewerkschaften noch einmal ihre Forderungen wiederholt. Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn, bei der Leiharbeit gleicher Lohn für gleiche Arbeit und ein Ende des Missbrauchs von Werkverträgen.
Wir haben auf der einen Seite einen durchaus gut funktionierenden Arbeitsmarkt mit auch guten Jobs. Und wir haben eine Zunahme von prekärer Arbeit auf der anderen Seite.
Deshalb fordern die Gewerkschaften ein Leitbild für gute Arbeit. Das kann man als Kritik an der Arbeit der Bundesregierung verstehen. Da wird Kanzlerin Merkel die Äußerungen von Handwerkspräsident Kanzler lieber gehört haben.
Wichtig ist mir noch zu sagen, dass Deutschland deswegen so gut dasteht, dass wir eine ganz fantastisch funktionierende Wertschöpfungskette haben, industrielle Wertschöpfungskette. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Wertschöpfungskette gestärkt wird, dass sie nicht in Frage gestellt wird, wenn ich zum Beispiel an einige Steuererhöhungspläne denke. Das würde die Substanz der Betriebe treffen und das wäre absolut nicht in Ordnung.
Absolut in Ordnung für alle, die duale Ausbildung in Deutschland. Ein Exportschlager, den man aber auch zu Hause hegen und pflegen müsse. So dürfe weder das deutsche Kammerwesen noch der Meister abgeschafft werden.
Wer den Meister abschafft, der schwächt unser Land.
Zustimmendes Nicken bei allen. Bis zum nächsten Zukunftsgespräch im kommenden Jahr. In dieser oder in einer anderen Besetzung.
Mit der Zukunft haben sich heute auch Europas Währungshüter beschäftigt. Sie mussten entscheiden, ob sie die geldpolitischen Zügel weiterhin locker halten oder ob es langsam wieder an der Zeit sein könnte, die Zinsen anzuheben. Gute Nachricht für alle, die sich Geld leihen wollen oder müssen. Der Leitzins bleibt auf dem Rekordtief von 0,5%, wie EZB-Präsident Draghi in Frankfurt am Main bekannt gab.
Looking ahead, our monetary policy stance will remain accommodative for as long as necessary.
Wir halten an unserer Geldpolitik fest, solange es nötig ist, sagt EZB-Präsident Mario Draghi. Portugal sei in guten Händen und über einen weiteren Schuldenschnitt für Griechenland werde er nicht spekulieren. Der Leitzins aber werde für einen ausgedehnten Zeitraum niedrig bleiben.
The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at present or lower levels for an extended period of time.
Wie lange dieser Zeitraum sein wird, wollte Draghi allerdings nicht verraten. Es ist ein klares Signal, was die EZB da gibt, und sie betritt damit Neuland. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte legt sie sich für einen längeren Zeitraum auf das Niveau des Leitzinses fest. Maximal geht es noch darunter. Draghi erklärt diesen Schritt. Wir glauben, dass die Inflationsrate für die Eurozone niedrig genug bleiben wird. Das rechtfertigt unsere Entscheidung, so Draghi. Die EZB habe gerade alles getan, urteilt Falco Fecht, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management.
Der Handlungsspielraum der EZB ist im Moment ausgesprochen begrenzt, aber das ist nun letztlich so in der Liquiditätsfalle, in der wir uns befinden. Dort ist die Geldpolitik schlicht und ergreifend weitgehend machtlos.
Nun sei die Politik gefordert, sie müsse die Konjunktur stabilisieren, indem sie die Bankenunion und die Rekapitalisierung der Banken schnell voranbringe. Das fordert auch EZB-Chef Draghi. Mit Blick auf das oft kritisierte OMT-Programm zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen, dessen Rechtmäßigkeit in Deutschland derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wird, sagte Draghi.
OMT is ready to be active. The conditions are known and it's as an effective backstop as ever.
Das Programm stehe bereit, die Konditionen seien bekannt und es beruhige den Finanzmarkt seit einem Jahr genau wie es solle. Genutzt werden kann es aber erst, wenn der Bundestag zugestimmt hat. Nach einem Urteil der Karlsruher Richter, was erst im Herbst erwartet wird.
Der Bericht von Julia Hummelsieb. Daily heißt die Drogeriekette, die früher mal eine österreichische Schlecker-Tochter war, dann aber, nach der Schlecker-Pleite, das gesamte Unternehmen übernommen hatte. Daily hatte große Pläne im Stammland und in Italien, aber auch für Deutschland, wo viele ehemalige Schleckerläden mit einem neuen Konzept wiedereröffnet werden sollten. Seit heute haben die Hoffnungen der ehemaligen, meist Mitarbeiterinnen von Schlecker einen neuen Dämpfer bekommen. Daily hat Insolvenz beantragt. Aus Wien, Carla Engelhardt.
In den Daily-Filialen in Wien sind die Regale spärlich gefüllt. Spraydosen, Waschmittel oder Toilettenpapier stehen vereinzelt im Regal. Die wenigen Kunden sind auf Schnäppchenjagd.
Ich habe noch für meinen Hasen die letzten zwei Rollis bekommen.
Doch insgesamt hält sich das Mitleid in Grenzen. Der Schlecker-Nachfolger, die österreichische Tab Daily Vertriebs GmbH mit Sitz in Pucking, hat beim Landesgericht in Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Für Daily-Chef Rudolf Haberleitner ist das noch keine Pleite.
Wir haben ein Sanierungsverfahren beantragt. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir mussten nur ein Sanierungsverfahren anmelden, weil wir nicht in der Lage waren, weiter die Warenfinanzierung sicherzustellen und vor allem den Umbau sicherzustellen auf das neue Konzept.
Daily bietet nun seinen Gläubigern an, dass sie 25% ihres Geldes zurückbekommen. Derzeit steht Daily mit rund 50 Millionen Euro in der Kreide. Gläubiger, Vermieter, Lieferanten und Kassiererinnen haben schon lange kein Geld mehr gesehen, darunter auch viele Deutsche. In den Drogeriegeschäften sind, laut Firmenangaben, 3.468 Beschäftigte betroffen, vor allem Frauen. Wie viele ihren Arbeitsplatz verlieren, ist noch offen. Daily-Chef Haberleitner hat seine Anteile für einen symbolischen Euro an eine Unternehmensberatung verkauft, will aber Geschäftsführer bleiben, denn für gescheitert hält er sich nicht.
Ich bin nicht gescheitert. Wir sagen, dass ich gescheitert bin. Wir haben es uns dabei eingestellt. Wir haben ein neues Konzept implementiert in Österreich, dass wir nur eben durch die mangelnde Finanzierung, die viele Väter haben, Sie wissen ja, Gewerkschaft etc., man hat Kreditschädigungen hier im ganz großen Rahmen gegen uns gemacht und die Banken haben dadurch einfach nichts finanziert. Das ist einfach passiert und so war es.
Der 68-jährige Haberleitner hat viel versprochen, als er vor knapp einem Jahr etliche Standorte der pleitegegangenen Drogeriemarktkette Schlecker übernahm, wie die in Österreich, Italien, Belgien, Luxemburg und Polen. Sein Konzept moderne Tante-Emma-Läden, wo vom Autoservice bis zur Zahnbürste alles angeboten werden soll, auch sonntags. Haberleitner versprach auch in Deutschland, hunderte ehemalige Schlecker-Filialen zu reaktivieren. Doch die Testphase wurde immer wieder verschoben, die Finanzen setzten Grenzen. Für den österreichischen Sozialminister Rudolf Hunstorfer ist Delhi eindeutig ein Managementfehler. Doch den tausenden Beschäftigten verspricht er:
Natürlich volle Übernahme der ausständigen Entgelte durch den Insolvenzentgeltfonds. Das heißt, all das, was Reparaturmedizin ist.
Im Hause Delhi glaubt man derweil noch an eine erfolgreiche Sanierung der Firma und an deren Zukunft.
Die Bertelsmann Stiftung hat bundesweit die Kinderbetreuung untersucht, mit wenig überraschendem Ergebnis. Wie viel Kleinkinder in Krippe oder Kita lernen, hängt auch davon ab, von wie vielen Erziehern oder Erzieherinnen sie betreut werden. Die Studie schlüsselt ihre Ergebnisse nach Bundesländern auf. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern landen demnach bei der Erzieherzahl auf hinteren Plätzen. Björn Haubruck fasst zusammen.
Im bundesweiten Durchschnitt betreut eine Erzieherin 4,5 Kleinkinder. In den Kindertagesstätten in Ostdeutschland ist das Verhältnis 1:6. Nach Meinung der Bertelsmann-Stiftung sollte sich eine Erzieherin aber nur um 3 Kinder kümmern, damit die gute Bildungschancen haben. Das einzige Bundesland, das diese Empfehlung annähernd erfüllt, ist Bremen. Das Schlusslicht im Vergleich ist Sachsen-Anhalt. Hier kümmert sich statistisch eine Erzieherin um 6,5 Kinder. NRW, Hessen und andere westdeutsche Bundesländer haben vergleichsweise gut abgeschnitten. Kritik übt die Bertelsmann-Stiftung auch an der Zusammensetzung der Kita-Gruppen. Der Personalschlüssel in altersgemischten Gruppen orientiert sich laut Bertelsmann-Stiftung derzeit an den Bedürfnissen der über 3-Jährigen. Viele jüngere Kinder kämen da zu kurz und würden damit um ihre Bildungschancen gebracht.
Hamburgs zuständiger Senator Scheele hat mittlerweile reagiert. Der von der Bertelsmann-Stiftung geforderte Betreuungsschlüssel von einem Erzieher auf 3 Krippenkinder lasse sich wegen fehlender Mittel nirgendwo realisieren, hieß es. Und aus Mecklenburg-Vorpommern kam, hier gehe Qualität vor Quantität. Kleinere Gruppen seien vor allem bei älteren Kindern wichtig. Und das sei eine Sache, an der man arbeiten würde. Zum Ende der Sendung noch einmal nach Wimbledon. Es war ein riesiges Halbfinale auf dem Center Court von Wimbledon. Schien Sabine Lisicki schon geschlagen zu sein, aber dann kam sie gegen die Polin Radwanska zurück. Nach einem 0:3 Rückstand im entscheidenden dritten Satz. Und ich habe unseren Korrespondenten in Wimbledon, Thomas Perlebach, gebeten, uns diesen dramatischen dritten Satz noch einmal zu schildern.
Ja, eigentlich war Sabine Lisicki ja schon so gut wie ausgeschieden. Sie lag wie auch schon gegen Serena Williams im dritten Durchgang mit 0:3 hinten. Und da hätten wahrscheinlich die wenigsten hier unter den 14.500 begeisterten Tennisfans noch einen Cent auf Sabine Lisicki gesetzt. Aber wie schon gegen Serena Williams, so gelang es ihr auch diesmal gegen Agnieszka Radwanska noch zurückzukommen. Erst einmal den Ausgleich herzustellen, 3:3. Und dann hatte sie beim Stande von 5:4 die große Möglichkeit, zum Matchgewinn zu servieren. Klappte aber nicht. Nicht ein Matchball kam dabei rüber. Sie konnte 4 Breakbälle abwehren, den 5. aber nicht mehr. Und dann ging es, wenn Sie so wollen, quasi in die Verlängerung. Und dann schaffte sie das Break zum 8:7 und dann nutzte sie ihre Chance, auch nicht gleich im ersten Anlauf, sondern mit dem zweiten Matchball. Nach genau 2 Stunden und 18 Minuten hat sie es dann geschafft. Game, Set and Match, Lisicki, und sie steht nun als erste deutsche nach Steffi Graf 1999 hier im Finale von Wimbledon, und das ist eine traumhaft schöne Geschichte.
Woher hat sie die mentale Kraft geholt, um immer wieder zurückzukommen?
Sie ist reingegangen in dieses Spiel, als ob das eine Drittrundenpartie war. Ich glaube, das war ganz wichtig. Sie hat sich gesagt, das ist nichts Besonderes. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist eine große mentale Leistung. Sie hat sich nicht verrückt machen lassen mit der Perspektive, hier vielleicht bei ihrem Turnier Endspiel zu spielen. Das hat ihr sehr, sehr geholfen. Und natürlich hat ihr auch sehr geholfen, dass sie wusste, dass sie so ein Spiel schon gegen Serena Williams umgedreht und gewonnen hat. Und sie hat nach dem Spiel auch gesagt, ich habe nicht eine Sekunde dran geglaubt, diese Partie nicht gewinnen zu können. Und wenn man solche mentale Stärke hat, dann ist man hier wirklich zu allem fähig.
Naja, schauen wir noch dann kurz aufs Finale am Samstag. Kann diese Erfolgsserie von Sabine Lisicki weitergehen?
Ich glaube schon. Marion Bartoli aus Frankreich ist eine gute Spielerin, auch auf Rasen hier, wird zum zweiten Mal in einem Finale stehen. Sabine Lisicki ist ja in dieser Beziehung Ersttäterin, aber wenn man solche Erfolge vorzuweisen hat, Sieg gegen Serena Williams, Sieg gegen die Vorjahresfinalistin, gegen die Nummer 4 der Welt, gegen Agnieszka Radwanska, dann strotzt man nur so vor Selbstvertrauen. Und wenn eine Dame hier in Wimbledon nicht über mangelndes Selbstvertrauen sich beklagen muss, dann ist das Sabine Lisicki. Ich glaube, sie hat wirklich ganz, ganz große Chancen, Wimbledon-Siegerin in diesem Jahr zu werden.
Thomas Perlebach aus Wimbledon. Und das war das Echo des Tages für heute. Sie können die Sendung wie immer nachhören im Internet unter den bekannten Seiten wdr5.de oder ndr.de/info. Das Echo des Tages wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.